Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zum zweiten Buch Mose, Kapitel 26. Wenn ihr keine Bibel habt, borgt euch bitte eine aus. Hinten stehen welche. Denn wir werden heute größere Abschnitte lesen. Das ist auf jeden Fall besser, wenn ihr mitlesen könnt. Wir studieren zurzeit das Heiligtum in der Wüste, das Gott dem Volk Israel aufgetragen hat, zu bauen. Dieses Heiligtum ist ein Bild für Jesus, ein Bild von dem Werk, das er für uns getan hat, ein Bild davon, wie wir von unserer Schuld befreit werden können und Gemeinschaft mit Gott haben können. Ich habe euch heute viele Bilder mitgebracht. Macht bitte gleich mal das erste rein. Das ist so ein Nachbau. So ähnlich hat das ausgesehen. Wir haben letzte Woche im hintersten Raum begonnen, im Allerheiligsten, weil Gott da begonnen hat, im Kapitel 25, beim Wichtigsten, Allerheiligsten, das von Jesus spricht und seinem Werk am Kreuz für uns. Und wir arbeiten uns jetzt so von innen nach außen. Ich möchte heute ein bisschen vorausspringen zuerst und beginnen mit dem Zelt selbst und dann zurückgehen in diesen ersten Raum, dem Heiligen, dem Vorraum. Lasst uns lesen im Kapitel 26 ab Vers 1 und heute schon ein bisschen später, werden wir mal sehen, wie weit wir kommen. Wir werden das heute ein bisschen flexibel halten. Ich habe keine Ahnung mit den vielen Versen, wie lange es dauern wird. Aber wir halten die Uhr im Auge und gucken mal, wie weit wir kommen heute. Lass uns im Vers 1 lesen. Die Wohnung aber sollst du aus 10 Zeltdecken machen. Aus gezwirntem Byssus, Byssus war ein feines Leinen, violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff sollst du sie machen mit Cherubim als Kunststicker Arbeit. Also diese innerste Zeltdecke, die bestand so aus 3 bis 4 Farben, je nachdem, wie es gemeint ist, ob dieses gezwirnte Byssus, wahrscheinlich weiß, eine eigene Farbe war oder nicht. Manche Ausleger sehen das als symbolisch für geistliche Wahrheiten, obwohl es im Neuen Testament nicht erwähnt wird, spezifisch. Also wenn wir die Grundfarbe dazu nehmen, das Leinen war weiß, das könnte uns erinnern an Reinheit oder Gerechtigkeit. Ich könnte denken an die Offenbarung, Kapitel 19, wo die Heiligen in den weißen Gewändern dastehen. Und dann haben wir die Farbe Violett, violetter Purpur, oder Luther übersetzt es blauer Purpur. Das Wort kann wohl so oder so übersetzt werden. Blau könnte uns an den Himmel erinnern. Und dann Rot, Purpurrot, war die Farbe, die von den Königen, von den Reichen getragen wurden. Das war wertvoll, Farbe der Könige, und dann haben wir Rot, Karmesinrot, das war Farbe für Opfer. Manche sehen die Evangelien symbolisiert durch diese Farben. Matthäus zeigt uns ja Jesus als den König der Juden und Markus zeigt uns Jesus als den dienenden Knecht, den dienenden, den leidenden Diener, und dann Lukas zeigt uns Jesus als den perfekten Menschen und Johannes zeigt uns ganz besonders die Göttlichkeit von Jesus. Und dann sehen wir hineingestickt in diese Zeltdecke, die ja das Dach war, wenn man innen war und hochgeschaut hat, da sah man Cherubim, also Engelwesen, Wächter. Also wenn der Priester im Heiligtum stand und hochgeguckt hat, sah er über ihm Engel. Und so wie bei uns, in unserem Leben, in unserem Dienst für den Herrn. Wenn wir die geistliche Welt sehen könnten um uns herum, dann würden wir sehen, wir sind nicht allein. Mich hat das erinnert an 2. Könige 6. Das ist eine Stelle, wo die Aramäer Krieg geführt haben gegen die Israeliten. Und der Herr hat dem Propheten Elisa die Angriffspläne der Aramäer verraten. Und das hat denen natürlich nicht gefallen. Und deswegen wollten sie den Elia ergreifen und sind gegen diese Stadt gekommen, in der Elia war. Und als sie rausgeschaut haben, war die Stadt umzingelt von einem großen Heer. Und der Diener von Elia hat die Panik bekommen und hat gesagt, oh, was sollen wir tun? Und Elisa hat ihm gesagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und dann hat er für ihn gebetet, dass der Herr ihm die Augen öffnet. Und er hat gesehen, der ganze Berg war voll Engel auf feurigen Kriegswagen mit feurigen Pferden. Also das Heerlager Gottes, das war die geistliche Realität. Und das ist auch die geistliche Realität um uns herum. Jesus hat im Garten Gethsemane gesagt, wenn ich wollte, dann könnte ich 12 Legionen Engel um Hilfe rufen, also ungefähr 72.000. Wenn wir mit den Augen unseres Glaubens sehen würden, diese geistliche Realität, dann bräuchten wir uns keine Sorgen mehr machen, bräuchten wir keine Angst mehr haben, dann können wir mit Zuversicht leben. Die Engel sind mit uns, die Engel sind um uns. Jesus selbst ist hier. Die Engel sind dienende Geister, ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen, heißt es im Neuen Testament. Und Jesus ist bei uns und Römer 8, Vers 31, wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Hier in den nächsten Versen haben wir dann eine Beschreibung von diesen Decken, diesen Zeltdecken. Die Länge einer Zeltdecke sei 28 Ellen und 4 Ellen die Breite einer Zeltdecke. Ein Maß für alle Zeltdecken. 5 Zeltdecken sollen miteinander verbunden sein und auch die übrigen 5 Zeltdecken sollen miteinander verbunden sein. Am Saum der einen Zeltdecke, am Ende der einen Verbindungsstelle bringe Schleifen aus violetten Purpur an. Und ebenso sollst du es machen an dem Saum der äußersten Zeltdecke an der anderen Verbindungsstelle. 50 Schleifen sollst du an der einen Zeltdecke anbringen und 50 Schleifen sollst du am Ende der Zeltdecke anbringen, die sich an der anderen Verbindungsstelle befindet. Die Schleifen sollen einander gegenüberstehen. Stelle 50 goldene Haken her und verbinde die Zeltdecken durch die Haken miteinander, sodass die Wohnung ein Ganzes wird. Also Prinzip zwei große, ich lese das nur, dass ihr das Gefühl kriegt, wie detailliert der Herr die ganzen Anleitungen gelesen hat. Aber du kannst gerne mal das nächste Bild reinmachen. Wir werden heute viel mit Bildern arbeiten, weil uns das, okay, das hatte ich gar nicht bedacht. Da sehen wir nochmal den Vorraum und das Hinterste, das Allerheiligste. Das überspringen wir jetzt. Nächste Bild, genau, da sehen wir so ein Modell mit diesen unterschiedlichen Decken. Also erstmal bestand diese innerste Decke aus 2 großen Decken, die wieder aus je 5 kleineren Decken zusammengenäht und zusammengehängt war, die jeweils ca. 14 Meter lang waren und 2 Meter breit waren. Diese 2 Decken wurden zusammengehängt durch 5 goldene Haken. Das Ganze musste ja transportabel sein, also wenn die Decke zu groß war, war es wahrscheinlich zu schwer. Also haben sie es aus 2 Decken, die zusammengehängt waren, durch 50 goldene Haken. Gold erinnert uns immer an Gottes Handeln auch. 50 erinnert mich an die Schuldvergebung. Ich denke an das Jubeljahr, das 50. Jahr, da wurden alle Schulden getilgt in Israel. Das Bundeszelt scheint auch ein Bild zu sein für die Gemeinde, für den Leib Christi, die das Haus Gottes im Neuen Testament ist. Und wir werden sehen, im Heiligen, in diesem Vorraum, dem ersten, sehen wir einen siebenarmigen Leuchter. Und das, was Ähnliches zumindest, sehen wir wieder in der Offenbarung Kapitel 1, wo Jesus inmitten von sieben Leuchtern steht. Und da wird uns gesagt, diese sieben Leuchter repräsentieren die Gemeinden. Also wir können annehmen, dass das Heiligtum auch ein Bild für die Gemeinde ist. Und diese Verbindung von den zwei Zeltdecken zu einem Zelt erinnert mich an Epheserbrief Kapitel 2, wo uns gesagt wird, dass die Juden und die Heiden, die beiden versöhnt werden und zusammengefügt werden in einem Leib. Da heißt es, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen, die beiden in einem Leib, Leib Jesu, mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Lesen wir im Vers 7 weiter. Lesen da relativ schnell durch. Und du sollst Zeltdecken aus Ziegenhaar machen, als Zeltdach über der Wohnung. 11 solcher Decken sollst du machen. Also eine mehr als die vorherige, dass es hinten drüber hängt. Die erste Decke war nicht bis zum Boden, wahrscheinlich, dass sie nicht schmutzig wird, die schöne innerste Decke. 11 solcher Zeltdecken sollst du machen, die Länge einer Zeltdecke sei 30 Ellen und 4 Ellen die Breite einer Zeltdecke, ein Maß für die 11 Zeltdecken, also ungefähr 15 Meter mal 2 Meter, ein bisschen länger, übergelappt über die innerste. Verbinde 5 Zeltdecken für sich und ebenso die übrigen 6 Zeltdecken für sich und die 6. Zeltdecke an der Vorderseite des Zeltes lege doppelt, also wieder 2 große Decken zusammengehängt, damit es transportabel war. Bringe auch 50 Schleifen am Saum der einen Zeltdecke an der äußersten, an der einen Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der äußersten Zeltdecke der anderen Verbindungsstelle. Dann stelle 50 bronzene Haken her, führe die Haken in die Schleifen ein und füge das Zeltdach zusammen, sodass es ein Ganzes wird. Das Überhängende aber, das an den Decken des Zeltes übrig ist, die halbe Zeltdecke, die übrig ist, soll über der Rückseite der Wohnung hängen. Und von dem, was an der Länge der Decke des Zeltes übrig ist, soll die Elle auf der einen und die Elle auf der anderen Seite an beiden Seiten der Wohnung überhängen, um sie zu bedecken. Also länger als die innerste Decke, um es zu schützen, um es abzudecken. Und dann heißt es im Vers 14, und fertige für das Zelt eine Decke aus rot gefärbten Widderfellen an und oben darüber eine Decke aus Häuten von Delfinen. Also wenn ihr euch dieses Bild anseht, da seht ihr das alles zusammengefasst. Das Zelt bestand aus 4 Lagen von überhängenden Decken. Innen war die schönste Decke, diese bunte Decke mit den Stickereien drinnen. Das war das Innendach. Darüber eine Decke aus Ziegenhaar, war wohl ein Schutz für die innerste Decke. Und dann darüber rot gefärbte Felle, also eine Lederhaut. Oben drüber könnten wir sagen, Felle und rot gefärbt, das erinnert uns wieder an Opfer. Wir sind bedeckt mit dem gerechten Leben von Jesus, das er im Austausch für unser sündiges Leben geopfert hat. Wir dürfen in seiner Haut sein sozusagen, weil er am Kreuz in unserer Haut war. Brose, diese brosenden Haken, Brose symbolisiert auf das Gericht. Denkt an die Schlange in der Wüste, an einem Kreuz, die bronzene Schlange, Bild für Jesus, könnt ihr in 4. Mose 21 weiterlesen und im Neuen Testament Johannes Kapitel 3. Und dann die 4. Lage, äußerste Zeltdecke war aus Delfinhaut oder Haut von Seekühen, also um das Zelt wasserdicht, wetterfest zu machen. Das waren wohl sehr wertvolle Felle. Diese Tiere hat man in der Wüste nicht gefunden. Wahrscheinlich haben sie es aus Ägypten mitgenommen. Aber von außen eher unscheinbar. Innen war das Zelt bunt und voll Gold, voll Herrlichkeit. Außen war es eher unscheinbar. Manche Ausleger sehen das als ein Bild für Jesus, von dem es heißt, dass er kein tolles Aussehen hatte, eher unscheinbar war. Mich erinnert es auch daran, dass wir den Schatz, das Evangelium Jesus in irdenen Gefäßen haben, unscheinbaren Tongefäßen herumtragen. Das sind wir, die Gefäße. Er ist der wertvolle Inhalt. Und dann als nächstes lesen wir über das Gerüst dieses Bundeszeltes. Vers 15, die Bretter für die Wohnung sollst du aus Akazienholz herstellen, aufrecht stehend. 10 Ellen sei die Länge eines Brettes und 1,5 Ellen die Breite eines Brettes, also 5 Meter hoch, 75 Zentimeter breit. Ein Brett soll 2 Zapfen haben, einer dem anderen gegenüber eingefügt. So sollst du es an allen Brettern der Wohnung machen. Und zwar sollst du an Brettern für die Wohnung 20 Bretter für die Südseite machen, nach Süden zu, und unter den 20 Brettern 40 silberne Fußgestelle anbringen, 2 Fußgestelle unter einem Brett für seine 2 Zapfen und wieder 2 Fußgestelle unter einem Brett für seine 2 Zapfen. Auch für die andere Längsseite der Wohnung, für die Nordseite, sollst du 20 Bretter und ihre 40 silbernen Fußgestelle anfertigen, 2 Fußgestelle unter einem Brett und wieder 2 Fußgestelle unter einem Brett. Für die Rückseite der Wohnung aber, nach Westen zu, sollst du 6 Bretter machen. Stelle auch hier 2 Bretter für die Ecken der Wohnung an der Rückseite her. Sie sollen von unten herauf doppelt und an ihrem Oberteil ganz beieinander sein, bis zu einem Ring. So soll es mit ihnen beiden sein, für die beiden Ecken sollen sie sein. Es sollen also 8 Bretter sein und ihre silbernen Fußgestelle, 16 Fußgestelle, 2 Fußgestelle sein unter einem Brett und wieder 2 Fußgestelle unter einem Brett. Und fertige Riegel aus Akazienholz an, 5 für die Bretter der einen Längsseite der Wohnung, 5 Riegel für die Bretter der anderen Längsseite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der Seite der Wohnung, die die Rückseite bilden, nach Westen zu. Und der mittlere Riegel in der Mitte der Bretter soll von einem Ende zum anderen durchlaufen, die Bretter aber sollst du mit Gold überziehen und ihre Ringe, die Ösen für die Riegel, sollst du aus Gold machen, auch die Riegel überziehe mit Gold. So errichte denn die Wohnung nach ihrem Bauplan, wie er dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Alles klar? Also, deswegen haben wir das Bild hier. Wir haben 48 Bretter, die aus Holz sind, mit Gold überzogen. Epheser 2 sagt uns, dass wir aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes, die Gemeinde. Also wenn das ein Bild ist für uns, auch für das Haus Gottes, dann ist jeder von uns so ein Brett in diesem Haus. Oder wenn wir bei dem Bild des Tempels sind, das ja nach dem Vorbild, der ja nach dem Vorbild des Heiligtums gebaut worden ist, im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Dann sind wir Steine in diesem Tempel oder eben Bretter in Gottes Heiligtum. Alle Bretter haben die gleiche Höhe. Wir sind alle gleich in Christus. Holz, haben wir letztes Mal schon gesagt, kann ein Symbol sein für Menschlichkeit. Unscheinbar, wir sind nicht viel in uns selbst. Aber wir sind überkleidet mit Gold, mit Herrlichkeit. 2. Korinther 5, Vers 21. Wir dürfen die Gerechtigkeit Gottes sein in Christus Jesus. Er hat ein vollkommenes Leben für uns gelebt und das wird uns auch zugerechnet. Nicht nur, dass unsere Schuld weggenommen ist, dass wir irgendwie nackt vor Gott stehen, nee, uns wird noch die Perfektion von Jesus, sein heiliges, sündenloses Leben zugerechnet. Wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und so dürfen wir goldene Ständer sein in Gottes Heiligtum. Und diese vergoldeten Bretter waren in silbernen Fußgestellen angebracht, in Silberblöcken, so bis zu 40 Kilo schwer. Und in ihnen waren diese Bretter mit Stiften, mit Bolzen befestigt. Diese Ständer wurden aus dem Silber des Versöhnungsgeldes angefertigt. Das erinnert mich daran, dass Jesus für 30 Silberstücke verraten und verkauft worden ist. Wir könnten sagen, unser Fundament ist die Versöhnung, die Jesus Christus uns gebracht hat. Und dann sehen wir, dass die Bretter verbunden sind. Hier sehen wir so eine Stange oder so, vielleicht war es eine Latte, die durch diese Ösen an den Brettern durchgeführt ist. Davon gab es 5. Die Bretter, wenn die alleine stehen würden, wären die natürlich instabil. Deswegen wurden sie zusammengehängt. Auch wir sind als Bau Gottes zusammengefügt. Ein Christ alleine für sich allein ist eine traurige Erscheinung, eine instabile Erscheinung. So diese freischwebenden, alleinstehenden Christen sind meistens so relativ seltsame Freaks. Also wir sind zusammengefügt. Epheser 4, Vers 16. Aus ihm, Jesus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jeden einzelnen Teils. Also jedes Gelenk, jedes Teil am Leib Christi hat seine Funktion und dient den anderen Teilen, dem ganzen Leib. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also uns sagt es, wir müssen verbunden sein mit unseren Brüdern und Schwestern. Sonst sind wir instabil. Also wir Christen, wir brauchen echte geistliche Gemeinschaft miteinander. Der Stefan hat vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Also echte Gemeinschaft im Hauskreis, in Gebetspartnerschaften, beim Frauenfrühstück, beim Frauengebet, beim Männerfrühstück, beim Männerstammtisch. Das sind Gelegenheiten, die es gibt für uns. Ich möchte uns ermutigen, dass wir ehrliche Beziehungen leben als Christen. Ehrliche Gemeinschaft, wo wir einander ermutigen können, wo wir ehrlich sein können voreinander, wo wir einander verantwortlich sein können. Vielleicht mal fragen können, hey, wie war deine Woche? Wie läuft es denn in dem Bereich, mit dem du gerade kämpfst, für den wir letzte Woche gebetet haben? Wie geht's denn? Und hey, wenn du noch nicht so Gemeinschaft lebst, dann such sie dir. Hinten im Regal steht auch ein Zettel mit allen Infos für unsere Hauskreise. In den meisten ist noch Platz für dich. Es ist wichtig, dass wir verbunden sind miteinander. Nicht nur einmal in der Woche zusammensitzen im Gottesdienst, sondern wirklich Gemeinschaft leben. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr den Tag herannahen seht, den Tag der Wiederkunft Jesu, Tag des Gerichts. Also lasst uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Mich haben diese 5 Riegel oder Stangen, mit denen diese Bretter verbunden waren, die für Stabilität gesorgt haben, auch erinnert an die 5 Ämter, die wir im Epheserbrief Kapitel 4 sehen. 5 Ämter in der Gemeinde. Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also wir brauchen geistliche Gemeinschaft, um geistlich stabil und stark zu sein. Gemeinschaft mit den Geschwistern, Gemeinschaft in der Gemeinde mit ihren Diensten und ihren Ämtern. Und diese sind zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, haben wir gelesen. Wer sind die Heiligen hier? Ihr alle, wir alle. Also wer soll das Werk des Dienstes tun? Den Dienst in der Gemeinde und in der Welt? Nee, nicht ich. Das ist genau der Punkt. Nee, wir alle. Wer soll die Geschwister anrufen, die schon länger nicht mehr da waren? Wer soll die Kranken besuchen und die Einsamen besuchen und vielleicht ihnen Essen vorbeibringen? Und die Entmutigten ermutigen und ihnen Rat geben und die Strauchelnden zurechtweisen. Wer soll den Unerreichten das Evangelium erzählen? Und wer soll für die Geschwister beten? Wer soll mit den Menschen, die Mangel haben, teilen? Wer soll unsere Kinder zu Jüngern machen? Wer soll die Gemeinde putzen und Events organisieren und Büroarbeit und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Wer soll Missionare unterstützen und ermutigen, Menschen in Not helfen, Menschen Gutes tun und so weiter? Wer soll das tun? Die biblische Antwort ist, wir alle. Jeder Einzelne mit seinen Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Mein Job als Hirte und Lehrer, unser Job als Gemeindeleitung ist, euch dafür zuzurüsten. Also euch mit dem Wort zu füttern, das ist, was ich gerade jetzt mache. Euch zu lehren, wie durch Vorbild zu leiten. Aber ihr und wir alle sind die, die gemeinsam den Dienst tun sollen. Es wäre unmöglich für einen oder für ein paar wenige, das alles zu tun. Und doch ist das eher das traditionelle Bild, gell Simon und Michel, ne? So der da vorne. Hey, der Pastor, der ist doch der professionelle Seelsorger und der ist auch angestellt dafür und der ist doch die eierlegende Wollmilchsau oder wenn das nicht ist, sind wir unzufrieden mit ihm zumindest, ne? Der ist doch der, der den ganzen Dienst tun soll, der für alle da sein soll. Das wird erwartet. Es ist kein Wunder, dass so viele Pastoren ausbrennen. Das ist unmöglich. Guckt euch um, wie soll ein Mensch das alles schaffen? Also der ist der Macher und dann alle anderen Gemeindeglieder sind die Zuschauer oder die Fans oder vielleicht auch die Kritiker, so wie im Fußballstadion, beim Fußballspielen, die dann ihren Pastor anfeuern oder die Leiter anfeuern oder auch annörgeln oder in den Hintern treten, je nachdem. Hey, das ist total unbiblisch. Das ist nicht das richtige Bild. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Leiter ist, die Herde zu weiden, zu nähren mit Gottes Wort, Überblick zu bewahren, die Richtung vorzugeben, voranzugehen, Aufseher zu sein, der Aufseherdienst, Trainer zu sein. Hier aber ihr, wir alle, wir sind das Fußballteam. Ihr seid die Fußballspieler, ihr seid die Diener, ihr seid der Leib. Und Gott hat keine eierlegenden Wollmilchsäue geschaffen. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Es gibt keinen, der alle Gaben auf sich allein vereint hat, weil das ist überhaupt nicht Gottes Plan für uns. Sein Plan für uns ist, dass wir unterschiedliche Glieder sind mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Begabungen, die miteinander verlinkt sind, die zusammenarbeiten. Gottes Plan für uns ist Teamarbeit und Abhängigkeit, nicht Unabhängigkeit. Und so, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt oder dir vielleicht ein Problem oder eine Not bewusst macht, dann schrei nicht gleich nach einem Pastor. Oder sag nicht gleich, hey, jemand sollte mal. Wie oft hören wir das? Und ich kriege so die kleinen Zettelchen zugeschoben. Hey, Pastor, Sekretär der Gemeinde, erledigt das doch noch. Nee, frag den Herrn, Herr, willst du mich gebrauchen? Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, wenn er dich auf die Not aufmerksam macht, dass er vielleicht dich gebrauchen will. Also wir alle tun das Werk des Dienstes. Also frag dich, was sind meine Begabungen? Was kann ich gut? Frag dich einfach ganz praktisch, was kann ich gut? Wofür wäre ich gelobt? Oder vielleicht auch, was legt der Herr mir aufs Herz? Wo will mich der Herr gebrauchen? Manchmal will der Herr uns in Bereichen gebrauchen, wo wir uns gar nicht fit fühlen. Aber er kann uns das geben, was es braucht. Er kann uns zurüsten. Und dann tu dieses Werk des Dienstes, sei es in der Gemeinde, sei es außerhalb der Gemeinde. Und das ist die Hausaufgabe für euch, für diese Woche. Dass ihr darüber betet, dass ihr den Herrn fragt, Herr, wo ist mein Dienst? Wo soll ich meine Gaben einbringen zum Wohl aller? Und nächste Woche, wenn ich nachfrage, sollte jeder fragen, sagen können, okay, ja, genau, das ist mein Platz, das ist meine Begabung. Es ist wichtig, Leute, dass wir das herausfinden als Christen. Und sag nicht, ich habe keine Gaben. Das stimmt nicht, Gott ist kein Lügner. Und er sagt, jeder von uns hat eine Gabe. Und wenn du es noch nicht herausgefunden hast, was deine Gaben sind, dann find es heraus, ist gar nicht kompliziert. Frag mal andere vielleicht, hey, welche Gaben siehst du in mir? Was kannst du gut? Wo findest du Lob? Oder frag Gott. Oder andere praktische Art ist, probier es einfach aus. Probier einfach mal ein paar Dienste. Und dann findest du raus, was für dich passt und was nicht passt. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Also unser Vorrecht ist, dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen will. Und das ist begeisternd. Hey, wir alle sind Mitarbeiter Gottes. Wir alle sind Teilhaber an diesem Reich Gottes bauen. Wir sind nicht nur Zuschauer oder Stühlewärmer im Gottesdienst. Das ist total unbiblisch. Hey, wir sind alle königliche Priester. Das ist ein wunderbares Privileg. Und wenn wir nicht beteiligt sind an diesem Reich Gottesbau, an dem einander dienen, an der Erbauung der Gemeinde, dann fehlt dem Leib etwas. Dann sind wir als Leib beschränkt, eingeschränkt, behindert ein Stück weit. Wie wenn der Arm oder dein Bein oder dein Auge sagt, hey, ich will nicht mehr mitmachen, ich will nicht meinen Teil tun, dann bist du behindert. Und du persönlich, wenn du nicht beteiligt bist, dann verfehlst du deine Berufung und verpasst diese Freude, von ihm gebraucht zu werden. Und du beraubst dich selbst eigentlich und du rostest ein und versäumst das Abenteuer. Und Menschen, die nur sitzen und nie dienen, das kann man beobachten, in Gemeinden, die werden so wie diese zwei alten Knacker in der Muppets-Show, die Kritiker in der letzten Reihe, die hinten sitzen und immer nur unzufrieden sind, dabei völlig unproduktiv sind und kritisch sind und geistig eingeschlafen. Und hey, das ist nicht Gottes Plan für dich, das ist nicht Gottes Wille für dich. Lesen wir weiter. Als nächstes kommen wir zu den Vorhängen. Vorhänge im Heiligtum. Es gab einen Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Mach mal das nächste Bild rein. Ich glaube, da habe ich eins, genau der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und dann das nächste Bild nochmal. Da gab es einen Vorhang als Eingang in das Zelt. Und das finden wir beschrieben in den nächsten Versen hier, ab Vers 31. Und du sollst einen Vorhang anfertigen aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff und gezwirnten Byssus. Also wir sehen da wieder diese vier Farben, die wir schon vorhin gesehen haben. In kunstiger Arbeit soll man ihn machen mit Cherubim. Also sahen so aus wie das Dach von innen. Den hänge an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind. Auch ihre Nägel sollen aus Gold sein und die auf vier silbernen Fußgestellen stehen. Und zwar sollst du den Vorhang unter den Haken anbringen und bringe dorthin auf der Innenseite hinter dem Vorhang die Lade des Zeugnisses. So soll der Vorhang für euch das Heilige und das Allerheiligste voneinander scheiden. Und die Deckplatte sollst du auf die Lade des Zeugnisses im Allerheiligsten legen. Haben wir letzte Woche gesehen. Den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhangs und den Leuchter dem Tisch gegenüber an die Seite der Wohnung, die nach Süden zuliegt. Und den Tisch sollst du an die Nordseite stellen. Dann mache ich für den Eingang des Zeltes einen Vorhang aus violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirnten Byssus in Buntwirkerarbeit. Jetzt der Eingang in das Zelt. Für diesen Vorhang stelle fünf Säulen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Auch ihre Nägel sollen aus Gold sein und gieße für sie fünf bronzene Fußgestelle. Also diese Vorhänge waren wieder in diesen vier Farben mit den Engeln drauf. Sie waren Kunstwerke, schön, wunderbar. Aber die Vorhänge haben auch ein Problem sichtbar gemacht. Nämlich der Vorhang steht erstmal für Trennung. Ja, die Priester getrennt vom Allerheiligsten, von der Herrlichkeit Gottes und hat das Volk überhaupt mal getrennt vom Bundeszelt. Also da ist Trennung von Gott aufgrund von unserer Schuld, von unserer Unvollkommenheit. Und dann haben wir letztes Mal auch schon besprochen, als Jesus gestorben ist am Kreuz und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Da ist dieser Vorhang vor dem Allerheiligsten, vor dem Thron Gottes, der die Menschen ferngehalten hat aus Gottes Gegenwart, im Tempel von oben nach unten in zwei Teile zerrissen. Und Gott hat gesagt, Tag der offenen Tür, der Weg zu Gott ist frei. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also in Jesus dürfen wir frei zu Gott kommen. Und wenn das Bundeszelt ein Bild für die Gemeinde ist, dann warst du beim Altar, im Vorhof, was für das Opfer Jesu steht. Dann warst du beim Wasser, beim Waschbecken, was vielleicht von Taufe spricht oder Reinigung allgemein. Und dann bist du im Zelt, dann bist du im Leib Christi. Und wenn du in das Zelt hineingehst, haben wir letztes Mal schon gesehen, da gibt es drei Gegenstände. Mach mal das nächste Bild rein. Genau, rechts im Heiligen, in dem Vorraum, rechts stand ein Tisch mit Schaubroten, der Schaubrottisch. Links stand ein siebenarmiger Ölleuchter und vorne vor dem Vorhang zum Allerheiligsten stand ein Weihrauchaltar, ein Räucheraltar. Also wenn du in den Leib Christi hineinkommst sozusagen, dann findest du geistliche Nahrung und Erleuchtung und auch Gebet. Lass uns zuerst den Tisch mit den Schaubroten anschauen. Da blättern wir jetzt zurück zum Kapitel 25. Wir lesen ab Vers 23 bis Vers 30 diesen Abschnitt. Und du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen, 2 Ellen sei seine Länge, 1 Elle seine Breite und 1,5 Ellen seine Höhe. Den überzieh mit reinem Gold und bringe an ihm ringsum eine goldene Kante an. Mache an ihm ringsum eine Leiste von 1 Handbreit und bringe an seiner Leiste ringsum eine goldene Kante an. Mache für ihn auch 4 goldene Ringe und befestige die Ringe an den 4 Seiten seiner 4 Füße. Dicht an der Leiste sollen die Ringe sein als Ösen für die Stangen, damit man den Tisch tragen kann. War ja alles mobil. Die Stangen aber sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen und der Tisch soll daran getragen werden. Fertige auch seine Schüsseln, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen an, mit denen man Trankopfer ausgießt. Aus reinem Gold sollst du sie herstellen, auf dem Tisch aber sollst du beständig vor meinem Angesicht Schaubrote legen. Also mach mal das nächste Bild rein. Ein goldener Tisch mit 12 Broten drauf. Oder mach das nächste Bild rein. Manche denken, dass da so Regale drauf waren, wo die einzelnen Brote draufgelegt wurden. Ich habe andere Bilder gesehen, wo die Brote dann nicht flachgelegt werden, sondern so gestapelt werden. Also offensichtlich wissen wir heute nicht genau, wie es hundertprozentig ausgesehen hat. Aber auf jeden Fall ein Tisch mit 12 Schaubroten. Kannst du das letzte Bild nochmal reinmachen? Da sehen wir das mit den Broten, genau. 12 Schaubrote, also 12 Brote natürlich, eines für jeden Stamm Israels, ungesäuerte Brote mit Weihrauch. Und diese Brote wurden jeden Sabbat erneuert. Da haben die Priester die gegessen, die alten Brote, und der Weihrauch auf den Schaubroten wurde auf dem Räucheraltar verbrannt, den wir noch sehen werden. Das Brot ist erstmals natürlich auch wieder ein Bild auf Jesus hin. In Johannes 6, Vers 35 hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Was unsere Seele nährt, was unser tiefstes Bedürfnis befriedigt, ist Jesus und die Beziehung, die Gemeinschaft mit ihm. Uns wird auch gesagt, wie wir Anteil haben können, wie wir essen können von diesem Brot des Lebens sozusagen, nämlich durch Glauben, durch Vertrauen. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wird nie mehr dürsten. Johannes 6, Vers 53 oder 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel her niedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und der Tisch, der ist eigentlich nur dazu da, um das Brot darzustellen, repräsentiert das Volk Gottes. Wir als Gemeinde sind berufen, sind dazu da, Jesus darzustellen, Jesus zu verherrlichen. Nicht uns selbst, nicht unsere Organisation groß zu machen oder die Calvary Chapel oder irgendwelche Persönlichkeiten, nee, Jesus groß zu machen, Jesus sichtbar zu machen in der Art und Weise, wie wir zusammenleben. Zweitens ist auch das Wort Gottes unsere geistliche Nahrung. In Matthäus 4 hat Jesus gesagt, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und die Gemeinde ist natürlich auch der Ort, wo das Wort Gottes ausgeteilt wird oder sollte zumindest so sein. Ist auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Und dann drittens Johannes 4, Vers 34, da spricht Jesus, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also auch unser Gottesdienst, unser Gehorsam, unser Dienst für Gott ist eine geistliche Nahrung, macht uns geistig stark. Ist vielleicht nicht unser erster Gedanke. Unser erster Gedanke wäre vielleicht, hey, Dienst, das powert uns aus. Und ja, das ist auch so, macht uns müde, kostet Kraft. Aber auf der anderen Seite gibt unser Dienst uns auch geistliche Energie. Begeistert uns, schenkt uns Erfahrung mit Gott. Neue Energie, und ich denke, das haben wir auch erlebt. Wenn wir nur rumsitzen und Stühle wärmen, dann werden wir schlapp und müde. Lesen wir weiter. Vers 31. Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fuß und seine Schaftröhre. Seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. 6 Arme sollen von seinen beiden Seiten ausgehen, 3 Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und 3 Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite. 3 Kelche in der Form von Mandelblüten seien an dem einen Arm aus Knauf und Blüte bestehend und 3 Kelche in der Form von Mandelblüten am nächsten Arm aus Knauf und Blüte bestehen. So sei es an den 6 Armen, die vom Leuchter ausgehen. Am Leuchter aber sollen 4 Kelche sein, in der Form von Mandelblüten aus seinen Knäufen und Blüten bestehen. Und zwar 1 Knauf unter den ersten 2 von ihm ausgehenden Armen, 1 Knauf unter den nächsten 2 von ihnen ausgehenden Armen und wieder 1 Knauf unter den dritten 2 von ihnen ausgehenden Armen. So sei es unter den 6 Armen, die vom Leuchter ausgehen. Ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Der ganze Leuchter sei eine getriebene Arbeit aus reinem Gold. Hat so ungefähr 60 Kilo gehabt. Und fertige seine 7 Lampen an und man soll seine Lampen darauf setzen, sodass jede auf die ihm gegenüberliegende Seite leuchtet. Auch ihre Dochtscheren und Feuerbecken sollst du aus reinem Gold herstellen, aus einem Talent reinen Goldes, also eben ungefähr 60 Kilo soll man ihn machen, mit all diesen Geräten. Und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Alles klar? Nicht wirklich, gell? Deswegen haben wir auch davon ein Bild, das sagt viel mehr als 1000 Worte. Das ist so ein Nachbau. So ähnlich hat der Leuchter wohl ausgesehen. Also ein goldener Leuchter, ein 7-armiger mit 7 Öllampen drauf. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und der Perfektion in der Bibel. Aus reinem Gold, ich glaube, spricht wieder von Jesus. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm, heißt im ersten Johannesbrief. In Johannes 8 hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser Leuchter war das einzige Licht im Bundeszelt, abgesehen von der Herrlichkeit Gottes vielleicht im Allerheiligsten. Und die Wände innen drin waren aus Gold, fast so wie ein Spiegel. Ihr könnt euch vorstellen, wie herrlich das war. Mach mal das nächste Bild rein. Bitte. Da kriegen wir vielleicht so eine Vorstellung, wie herrlich diese Erfahrung gewesen sein muss in diesem Heiligen. Wenn ihr mal weiterblättert ins Kapitel 27, Verse 20 und 21, da wird das Öl für den Leuchter beschrieben. Nun gebiete den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus der stoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit man beständig eine Lampe draufsetzen kann. Im Zelt der Begegnung außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis ist, sollen Aaron und seine Söhne sie herrichten, damit sie vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennt. Also rund um die Uhr ist wohl damit gemeint. Das ist bei den Söhnen Israel eine ewige Ordnung für all ihre Generationen. Also das beste Öl aus reinen, zerstoßenen Oliven. Und der Leuchter sollte ständig erfüllt sein. Öl in der Bibel ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Von Jesus heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, hat er selber gesagt. Er hat mich gesalbt. Und in der Offenbarung Kapitel 4 sehen wir 7 Feuerfackel brennen vor dem Thron Gottes, welche die 7 Geister Gottes sind. 7 wohl auch wieder ein Hinweis auf die Perfektion des Heiligen Geistes. Also der Leuchter ein Bild für Jesus, das Licht der Welt. Aber Jesus hat natürlich auch uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Man zündet nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, also stellt sie unter irgendeinen Eimer, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt hat Jesus gesagt. Also wie können wir Licht sein für Gott? Durch gute Werke, indem wir Gutes tun. Gottes Wille für uns ist überhaupt nicht kompliziert, überhaupt nicht schwer. Gottes Wille für uns ist Gott lieben und den Nächsten lieben. Nicht super kompliziert, kann sogar ich mir merken, mit meinem kleinen Hirn. Aber auch wir brauchen das Öl. Wir können nur in der Kraft des Heiligen Geistes Licht sein. In uns selbst haben wir keine oder nur sehr wenig Kraft und Liebe und Geduld und Reinheit in uns selbst. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In der Offenbarung 1, wie gesagt, sehen wir Jesus in der Mitte von 7 Leuchtern, die die Gemeinden symbolisieren. In der Offenbarung 11 sehen wir 2 Zeugen, von denen wird gesagt, sie sind Olivenbäume und Leuchter. Also kleine Lichter. In Propheten Zacharja, da sieht er einen 7-armigen Leuchter, der zwischen 2 Olivenbäumen steht, die ihr Öl direkt an den Leuchter abgeben. Also endlose Versorgung. Und dieses Bild war eine Ermutigung für Serubabel, den Leiter Israels damals, der den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut hat. Und er sieht dieses Bild und sagt, hey, was sind diese? Und die Antwort ist, dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Und das ist auch Gottes Wort an uns. Nicht durch Macht, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir können Gott nicht aus eigener Kraft, nicht im Selbstvertrauen dienen. Okay, wir machen das schon, wir kriegen das schon hin. Bob der Baumeister, ja, wir schaffen das. Klingt sehr deutsch, oder? Nee, Paulus hat gesagt, wer ist fähig für diese Dinge? Nee, wir müssen auf Gott vertrauen, wir müssen beten, wir müssen aus seiner Kraft leben. Morgens und abends haben die Priester die Tochter abgeschnitten, dass die Lichter heller gebrannt haben. Das schenkt auch der Herr uns in unserem Leben immer wieder Scheren, die an uns rumschnipseln. In unserem Leben vielleicht der Ehepartner oder der Chef oder der schwierige Arbeitskollege oder die Kinder oder irgendwelche Umstände, Geschwister, die uns an das Ende von uns selbst bringen, die unser Fleisch abschneiden, die uns in die Abhängigkeit von Jesus treiben. Oh, ich kann ihn nicht lieben. Herr, du musst es durch mich tun. Ich kann es nicht. Abhängigkeit von Jesus. Vertrauen nicht auf mich selbst, sondern auf seinen Geist in mir. Lass dieses Abschneiden und Abschleifen zu in deinem Leben. Lauf nicht weg davon. Sag nicht, es reicht. Scheidung. Lass es zu. Werd auch nicht bitter auf die Schere, sondern nimm sie an. Es ist in Gottes Hand. Nimm sie an als Gottes Training, um dich heller zu machen. Lass es dich zu Jesus treiben. Unser Lebensziel ist nicht ein einfaches oder ein bequemes Leben. Das ist ein Götze in unserer Kultur. Unser Ziel ist ein hellleuchtendes Leben, das Jesus Ehre bringt. Amen. Und ich wollte noch den Räucheraltar machen, aber den heben wir uns für nächstes Mal auf. Ist vielleicht auch gut so. Reden wir nächstes Mal über Gebet. Und das ist sehr, sehr wichtig in unserem Leben. Lass uns beten. Lieber Vater, danke, dass wir dein Haus sein dürfen, dass wir dein Heiligtum sein dürfen, in dem du wohnen willst, in dem du deine Gegenwart manifestieren willst. Und so bitte ich für uns als Gemeindeleib, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Herr, dass du uns Berufungen schenkst, dass du jeden Einzelnen leitest, dass du jedes Glied an seinen Platz im Leib stellst, Herr. Und schenk uns das, dass wir gut und besser zusammenwirken, geschmiert durch das Öl des Heiligen Geistes, geleitet, von dir zugerüstet, von dir. Lass uns in der Abhängigkeit von dir leben, Herr.